Task Force Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen, in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zur ersten Ausgabe 2026 der Task Force Klebladel und heute wieder vereint. Die Heiligen Drei Könige sind ein Scheißdreck dagegen. Der Matze ist da. Matze, servus.
Hallo Jungs, grüß euch.
Und Abend. Unser Balthasar ist auch wieder da. Benjo, habe die Ehre.
Hallo, guten Abend.
Jo, Jungs. Lang nichts mehr gesehen und gehört von uns. Ein paar Wochen jetzt Pause gehabt. Aber die erste Frage gilt wie immer euch beiden. Wie geht es euch? Matze.
Ja, geht mir gut grundsätzlich. War eine bewegte Zeit im Dezember. Beruflich, privat. Einiges gehabt an Themen, einiges habt ihr mitbekommen. Jetzt hat sich die Lage etwas beruhigt, beruflich weiterhin bewegt, aber geht mir gut. Und ja, bis auf einen Anfall von einer kleinen Erkältung, wie ihr hören könnt, geht's mir top.
Benjo?
Gut geht's mir, danke. Da der Matze ein bisschen nasal ist, bei mir ist alles gut, weder krank, sonst irgendwas, alles in Ordnung. Es läuft.
Schön zu hören. Jungs, der ERC hat ja so in den letzten Wochen ganz viel zu tun gehabt, wir genauso. Es waren ja gefühlt alle zwei Tage irgendwelche Spiele. Da war es auch für uns etwas schwierig, irgendwelche Podcasts aufzuzeichnen. Weihnachten war auch noch und ja, jetzt haben wir wieder Zeit gefunden, dass wir mal über unseren ERC sprechen. Und da würde ich gleich mal einsteigen mit der ersten Frage. Der ERC steht ja gerade auf Platz 4 in der Tabelle. Und ja, es gab so die erste Delle, ne, in dem aktuellen Saisonverlauf, nachdem der ERC ja einen brutalen Oktober- und Novemberjahr gespielt hat, gab es auch so die ersten Niederlagen, ein paar Niederlagen auch am Stück. Und die erste Frage, wo ich auch selber mit mir zu kämpfen habe, der ERC gehört zur Top-Gruppe der Deutschen Eishockey-Liga, aber fühlt sich der ERC auch an wie ein Top-Team? Da kämpfe ich selber noch mit mir, so um die richtigen Worte zu finden, aber da frage ich jetzt einfach mal Matze, was sagst denn du dazu?
Ja, also ich glaube, wir haben November bis Anfang Dezember diese Siegesserie gehabt, nach der Länderspielpause. Clubrekord gebrochen. Tormaschine der Liga. Da wurde schon spekuliert mit 200 Toren und so weiter, dass wir dann aussteigen. Aktuell ist es so, dass ich das auch wirklich nicht einschätzen kann, ob wir zu den Top-Teams zählen. Ich denke, dass sich das dann nach der Pause einmal zeigen wird. Je nachdem, wie wir aus der Pause rauskommen. Ich glaube, vom Potenzial her sind wir mit Sicherheit Top-4-Team. Man sieht ja, oder hat man gesehen, was in dem Team drinsteckt. Du hast aber auch gesehen bei uns, wenn die Offensive dann mal stottert, wenn es nicht funktioniert oder wie aktuell, wenn wir einfach mental und körperlich einfach müde sind, dass es dann auch genauso wenig funktioniert. Und deswegen, auf der einen Seite, glaube ich, ist diese Pause, die jetzt kommt, die 4 Wochen, ein Segen für uns. Auf der anderen Seite kann es auch ein Fluch sein, weil eben unser System ja recht kompliziert ist zu verinnerlichen für die Spieler. Und wenn wir da aus dem System rauskommen, die lange Pause haben, wir haben ja auch dazwischen keine Vorbereitungsspiele in den 4 Wochen wie andere Teams, dann kann es auch sein, dass wir vielleicht etwas länger brauchen, um wieder in diesen Flow zu kommen nach der Pause. Also ich kann es momentan schwer einschätzen. Vom Potenzial her, um es jetzt nochmal kurz zu machen, würde ich sagen, wir sind ein Top-4-Team. Aber ob wir es aufs Eis dann bringen, dauerhaft auch nach der Pause, werden wir sehen.
Ja. Benjo, wie schaut es bei dir aus? Deine Meinung?
Sehe ich wieder Matze, Top-4-Team sind wir definitiv. Wir haben wenige Phasen, wo wir viele Spiele am Stück verlieren. Ja, wir finden immer wieder einen Weg, dann wieder ja, eine kleine Serie zu starten. Jetzt am Wochenende wieder 5 Punkte geholt, auch mit einer etwas schlechteren Leistung in Frankfurt. Einzige, was mir Kopfzerbrechen macht, ist einfach zu viele Gegentore. Kannst du jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen kompensieren in so einer Hauptrunde. Aber ich glaube, in die Playoffs ist es sehr, sehr schwierig, wenn du so viele Gegentore bekommst. Ja. Man wird sehen, aber ich sehe uns schon als Top-4-Team, wenn alles funktioniert.
Kam diese Niederlagenserie, wir hatten ja, glaube ich, mal sogar seit fast über 2 Jahren mal wieder 3 Spiele, wo wir hintereinander verloren haben. Ne? Mhm. Und kam so diese Delle, sage ich jetzt einfach mal, meint ihr, die kam so zur richtigen Zeit? So jetzt nach Weihnachten, man sagt ja immer, Weihnachten wird alles besser hier in Ingolstadt, aber kam so diese Delle, dieser kleine Dämpfer, wo man auch mal ein bisschen Punkte lassen musste, so ein bisschen zur rechten Zeit, dass man sich wieder die Sinne neu schärfen kann?
Ja, was heißt Delle? Also ich finde nicht, dass es eine riesige Delle war mit 3 Spielen, wo du mal nicht gepunktet hast. Ist, glaube ich, völlig normal in der Saison, wenn ich mir jetzt mal auch Berlin den Saisonverlauf anschaue oder auch Bremerhaven oder auch Straubing. Die hatten alle da ihre größeren Dellen in meinen Augen wie wir. Also wir sind da sehr, wir sind, glaube ich, sehr entspannt unterwegs aktuell, auch mit der CRL-Doppelbelastung und alles. Deswegen, nö, kam nicht zur richtigen Zeit, weil den richtigen Zeitpunkt gibt es da, glaube ich, gar nicht dafür, für so eine Delle. Und deswegen, aber haben wir uns da gut rausgekämpft wieder und wir punkten ja recht ordentlich. Deswegen, ja, Delle haben wir nicht, gibt's nicht, werden wir auch nicht haben.
Ja, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also, glaube ich, dass wir spielerisch schon eine Delle haben. Geht nicht nur um die 3 Niederlagen dann am Stück. Wir haben ja auch andere Spiele verloren dazwischen. Also der Punkteschnitt ist einfach, wir waren ja zwischendrin, waren wir ja auf quasi in der Formtabelle, Tabellenvorletzter und so weiter, nach 5 oder 10 Spielen, kurz nach Weihnachten. Und ich glaube, das sieht man auch auf dem Eis, wie wir auftreten, wie wir in der Lage sind oder nicht in der Lage sind, Energie aufs Eis zu bringen, ob das Zusammenspiel funktioniert oder nicht. Also ich fand schon, dass wir speziell bis Anfang Januar so in so einer Delle waren, spielerisch, was nicht bedeutet, dass du jedes Spiel verlierst, aber auch die Spiele, die wir gewonnen haben, waren jetzt nicht unbedingt brutal überzeugend, zum Teil. Und auch, ich war ja in Frankfurt auch vor Ort, du hast einfach gesehen, dass die Pause brauchen. Ja, ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt körperlich ist, mental oder beides. Aber du siehst einfach, dass die, ich will nicht sagen, keinen Bock haben zum Spielen, aber dass sie mal weg müssen von der Eishalle. So, das ist mein Eindruck. Und von daher, um die Frage zu beantworten, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, kann ich nicht sagen, weil so wie Benji gesagt hat, da gibt es, glaube ich, keinen richtigen Zeitpunkt für so eine Delle. Aber das ist mir jetzt lieber vor der Pause, als dann vielleicht nach der Pause kurz vor den Playoffs oder so.
Ja, also bin auch so eher beim Benjo, so die richtige Delle gibt es jetzt nicht. Mal so eine Phase kann der selbst als Top-Team immer passieren. Schau dir Straubing an, ne, die auch erst davon gerast sind und dann ewig jetzt dann um Platz 6 umeinander krebst sind. Diese Phasen, glaube ich, macht jedes Team durch. Ich hoffe mal, dass die Kölner Haie jetzt auch schon auch so einen Dämpfer lang kann man bekommen, weil sonst sind die wirklich dermaßen heiß auf die Playoffs oder zur Pause kommen die dann raus mit einem Punktevorsprung. Aber man hat es ja letztes Jahr bei uns gesehen, na, souverän Erster, weit weg. Und dann warst du auf einmal im Viertelfinale knapp durch gegen Nürnberg und im Halbfinale dann gegen einen 6-Platzierten, glaube ich, war Köln, oder? Ne, waren es dann raus, die unseren. Und das sehe ich auch. Ja, so ein Platz 1 bringt dir erstmal nichts, bringt dir vielleicht nur eine Champions League Quali erst einmal. Ja, und ja, wichtig ist, wie du die Spiele spielst, wie du die Spiele auch gegebenenfalls verlierst. Das Spiel gegen Köln, ne, da waren wir ja ein Drittel die bessere Mannschaft, dann hat uns Köln abgezockt, das zweite Drittel. Und im letzten Drittel hätte alles passieren können. Und dass du dann halt einfach ein paar Sekunden in der letzten Spielminute das Spiel halt verlierst. Ja, wird's okay, wenn zwei in Anführungszeichen ausgeglichene Teams gegeneinander spielen. Und ich finde, bei uns jetzt in der aktuellen Phase haben wir trotz, ich sage jetzt mal, dass wir ein in Anführungszeichen schlechtes Eishockey, das ist schlecht nicht, aber ja, nicht das attraktive Eishockey, was man so im November gespielt hat, trotzdem spielt, trotzdem punktet und trotzdem Tore macht, dass du dann solche Spiele gegen die aktuellen Top-Teams der Liga bestehst, zeigt eigentlich, dass der ERC auch auf einem guten Weg ist und auch enge Partien für sich entscheiden kann.
Ja, genau, und da möchte ich nur ganz kurz einhaken, und zwar ich gebe da dem Matze schon recht, ja, Delle vielleicht von der Spielweise her, ja, wir sind jetzt nicht mehr so, ja, wir haben viele kleine Fehler, viele kleine Abspielfehler drin jetzt halt aktuell, ja, aber ich glaube, das ist in der jetzigen Phase auch ein bisschen normal. Auch vielleicht durch die Belastung und auch durch das, ja, ich weiß nicht, wie das Mindset dann ist, ja, wenn du jetzt zum Beispiel nach Frankfurt fährst, die sind Vorletzter, dass du da vielleicht eventuell nicht da mit vollen 100% irgendwie aufs Eis kommst, ja, weil du davon ausgehst, ja, Vorletzter, die müsste man eigentlich mehr normale Leistung packen, ja. Aber das Positive ist einfach, dass wir die guten Gegner, nämlich mal Berlin, nämlich mal Straubing oder auch das Köln-Spiel, das waren ja gute Spiele und das waren ja annähernd so gut wie in unserer Hochphase, ja, und deswegen finden wir da auch immer einen Weg, die guten Gegner zu schlagen, und das beruhigt mich jetzt erstmal. Ja. Wenn wir jetzt mal gegen Frankfurt nicht so performen und ein schlechtes Spiel machen, aber trotzdem dann zwei Punkte mitnehmen, dann sollte man es auch irgendwie dann ja, dankend annehmen.
Ja, sehe ich auch so, dass hier das Spiel ist gegen Frankfurt jetzt nicht wirklich ein Gradmesser, weil Frankfurt hat einen Top-Tag auch erwischt, aber wir hatten da auch Glück, dass wir einen Brett Bruscho im Kasten hatten, der uns da am Sonntag definitiv auch den Arsch gerettet hat. Auch mit Dusel, ne? Also Frank, ein Top-Team hätte wahrscheinlich diese Tore reingemacht, wo der eine gegen den Pfosten ging. Oder dann halt das ganz knapp auf der Linie. Vielleicht war die Scheibe hinter der Linie, man konnte es halt nicht sehen, aber ich sag eher, die waren auf der Linie statt hinter der Linie. Diese engen Spiele, und das hat ja auch Morgan Ellis in einem Interview, glaube ich, mit dem Donau-Kurier auch erwähnt, dass es zwar schön ist, wenn du immer 5-1, 6-1 oder die Gegner halt aus der Halle schießt, aber der ERC muss halt auch lernen, auch die knappen Dinge für sich zu entscheiden, und da waren die letzten Spiele, wie gegen Straubing oder jetzt auch Frankfurt, genau diese Spiele, die damit gemeint sind.
Also das Spiel, wenn du es von außen gesehen hast, es war extrem langsam. Also bei Geschwindigkeit beider Teams wirklich fast gar nicht mehr DEL-Niveau, fand ich. Ich habe sogar mal die Leute, die mit mir zusammen da waren, dann mal zwischendrin gefragt, ob ich irgendwie so eine Zeitlupe im Kopf habe, vielleicht an einem Tag, oder ob sie das Spiel auch so langsam empfinden. Und sie haben mir da auch recht gegeben, ja, dass das irgendwie von der Geschwindigkeit her so langsam war. Und das Zweite ist, dass ich Frankfurt jetzt auch gar nicht so stark empfunden habe. Ja, ja, die hatten ein paar Chancen, haben sehr viele Chancen auch versiebt oder auch kurz vor Abschluss dann nochmal einen Pass gespielt und dann ungenau. Aber eigentlich ist das, hast du gesehen, ist das ein Team, was wir, ich sag mal, in einer Normalform locker besiegen müssen. Also von der Spielerqualität und von der Spielanlage her müssen wir die locker in die Schranken weisen. Das haben wir halt nicht gemacht, und das muss ja einen Grund haben. Deswegen, ich bin da immer noch so ein bisschen bei meiner Meinung, dass da momentan so ein bisschen in jeder Hinsicht die Luft raus ist und wir jetzt schauen müssen, die letzten drei Spiele, dass wir dann die maximalen Punkte holen. Das heißt, das, was zu holen ist, muss geholt werden aus den drei Spielen. Von mir aus, lass es 6 Punkte sein. Und dann wird man weitersehen, wie es nach der Pause weitergeht. Aber aktuell sehe ich uns eher als das Team, was die Pause mit am besten gebrauchen kann.
Ja, glaube ich, das sehe ich sogar nicht nur für die Spieler so, die da jetzt, keine Ahnung, wie viele Spiele seit Oktober runtergerattert haben, weil die Zahl waren ja so, das war jetzt, seit dem 31.10. hatte Brett Bruscho 27 Starts hintereinander. Das war das Spiel, wo William sich verletzt hatte. ne, wo dann Brochu, Pertogin dann ins aufs Eis kommen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Im Oktober gegen, wie haben wir da eigentlich gespielt? Ja, auch Köln bis 10-3. Und dann hat Brochu jedes DL-Spiel hintereinander gemacht. Und man sah auch bei ein paar Spielen, okay, vielleicht ein oder zwei Spiele mal zwischendurch jemand anders ins Tor stellen, hätte vielleicht gut getan. Dann war Nico Pertuch, der ja Top-Einsätze ja in der Champions Hockey League hatte, war auch selber krank. Und das war fast schon alternativlos, dass man halt Brett Buscher dann weiterhin ins Tor einsetzt. Und ich habe, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet, dass Brett Buscher das letzte Wochenende komplett durchzieht. Ich hätte durchaus erwartet, dass Pertuch den einen oder anderen Start bekommt. Weil einfach die Belastungssteuerung da jetzt schon extrem groß war. Aber Devin Williams, so wie es ja zu lesen war, ja zumindest wieder im Training zurück ist, denke ich mal, wird jetzt auch am kommenden Wochenende sein Comeback feiern. Gehe ich mal stark davon aus. Und Brett Buscher, auch wenn er seine Leistung gebracht hat, hat seinen Job absolut gemacht. Und für mich hat er auch im Ranking so ein bisschen die Nase vorne, was die Leistung betrifft, vor Devin Williams. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Hätte ich, wie gesagt, durchaus erwartet, dass Pertuch den einen oder anderen Start noch mitbekommt. Aber ja, hat das Trainerteam anders entschieden. Ne? Die sehen auch die Jungs täglich im Training, wie sie sich geben. Zu Pertuch kommen wir nachher nochmal. Aber auch im Tor zu den ganzen Positionen habe ich dann gleich auch nochmal einen Punkt. Aber das lag jetzt nicht daran, dass wir mal jetzt 5 Spiele mal verloren haben. Am Brett Buscher lag es definitiv nicht. Da war es dann auch, sagen wir mal, im Kollektiv einfach.
Ja, also ich muss da auf jeden Fall auch meine Meinung revidieren. Ich war ja so, so der ziemlich krasseste Kritiker vom Broschu am Anfang. Aber gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern weil ich einfach gedacht habe, ein Import in dem Alter, und er hat ja in der Vorbereitung auch nicht den sichersten Eindruck gemacht. Deswegen, ja, er hat auf jeden Fall die Leistung gesteigert und auch, ich finde, hat auch super Reflexe, bewegt sich schnell auf dem Eis. Das Thema Scheibe prallen lassen nach vorne und so weiter hat er immer noch, leider. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen die größte Baustelle bei ihm, dass es manchmal ein bisschen zu viel ist. Und es war auch, glaube ich, in dem Spiel am Freitag zu Hause gegen wen haben wir da gespielt? Markus?
Berlin.
Gegen
letzte Woche Freitag, meinst du?
Ja.
Straubing.
Genau, gegen Straubing. Da gab es auch so 2-3 Situationen, vor allem im ersten Drittel, wo er dann Scheibe liegt neben ihm und dann greift er mit der Fanghand, will die Scheibe abdecken und greift dann einfach daneben. Das ist, glaube ich, 2-mal passiert. Und das darf halt auf diesem Level nicht passieren. Ja. Also er hat auf der einen Seite so Blitzlichter, wo du sagst, boah, auch geil. Und dann aber auf der anderen Seite so ein paar Sachen, wo du sagst, oh, verstehe ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich muss ich mich da revidieren, ja. Also er hat auf jeden Fall Potenzial. Und vor allem, wenn du jetzt die Belastung anschaust in den letzten Wochen, ja, ich hätte auch, wenn ich Trainer wäre, auch wenn ich da nicht dabei bin, auf jeden Fall dem Nico Pertuch auch vielleicht 1-2 Starts gegönnt dazwischen. Nicht jetzt wegen Nico Pertuch, aber eben um eben dem Broschu auch eine Pause zu geben, ja. Aber ja, es ist jetzt so gewesen, wie es war. Eventuell kommt ja Willi am Wochenende zurück und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall wäre es wichtig, dass Williams auch 1-2 Spiele bekommt, bevor die Pause anbricht.
Ja, sehe ich auch so, sehe ich ähnlich. Broschu, muss ich auch sagen, habe ich mich auch sehr getäuscht, oder weil ich auch wahrscheinlich gar keine Ahnung habe. Ich kann das ja gar nicht einschätzen, wenn einer mit 23 von drüben rüberkommt, und kann ich ja nicht einschätzen, dass das ein Blinder ist. Ja, aber das war halt einfach der Gedanke, wenn einer mit 23 rüberkommt und aus diesem Nordamerika-Business ausbricht, dass du dann wahrscheinlich auch keine kein Niveau hat für drüben. Ja. Aber er ist gut, muss er sagen. Er ist echt gut. Er braucht natürlich noch 2-3 Winter in meinen Augen. Und deswegen, das ist, glaube ich, das ganze Hauptproblem, dass er einfach auch eine Ausländerlizenz besetzt und mit 23. Und für den Ausländer müsste er dann schon noch ein bisschen von der Leistung her noch ein bisschen besser sein. Ja. Aber ich finde ihn völlig okay als Backup, weil wenn ein Williams, glaube ich, fit ist, dann ist der Williams natürlich schon nochmal ein Stück besser und ein Stück sicherer in meinen Augen. Ja. Aber wird ja so wahrscheinlich dann nächstes Jahr geändert, wenn der Stettmar kommt.
Ja. Auch schon ein bisschen gespoilert zu einem der nächsten Punkte, aber ja, mit zwei übrigens, deutschen Goalies sind wir Meister geworden.
Mal übrigens, so Markus, auf Platz 1 in der Torhüterstatistik der Liga ist immer noch Nico Pertu, ne?
Ja, natürlich. Ja. Wir haben jetzt dann nur noch 3 Spiele bis zur Olympiapause. Das heißt, jetzt am Freitag gegen Berlin, dann Sonntag gegen Schwenningen zu Hause und auch nochmal zu Hause nächste Woche Dienstag gegen Dresden. Danach ist die Olympiapause fast den kompletten Februar. Hat der ERC kein Spiel. Denkt ihr, der ERC würde sich gut tun, die realistischen Ziele zu erreichen? Entweder jetzt einfach die Top 4 zu manifestieren, dass man sagt, okay, daran wird nicht mehr gerüttelt, da beißen wir uns fest. Oder meint ihr, der ERC sollte auch nochmal in den Attacke-Modus gehen und vielleicht nochmal oben mit angreifen? Was wäre euch so am liebsten? Matze,
fangen wir mit dir an. Ich glaube, dass das gar nicht so planbar ist. Ja, also was mir am liebsten wäre, ist auf keinen Fall irgendwie Richtung Platz 1. Das ist ja rechnerisch auch kaum noch zu machen, ja, sage ich jetzt mal. Das heißt, das kommt eh fast nicht mehr in Frage, weil Köln hat, meine ich, schon allein auf Platz 2 8 Punkte oder so oder 9. Aber ich denke, so Platz 3 oder Platz 4 sollte schon das Ziel sein, um zumindest dann in der ersten Runde das Heimrecht safe zu haben, weil ich denke schon, dass das ein großer Vorteil ist für uns, wenn wir die Mehrheit der Spiele zu Hause machen können, jetzt auch unabhängig von dem Thema Reisen, je nach Gegner. Deswegen, ja, ich denke, man sollte sich darauf fokussieren, von Spiel zu denken und irgendwo Platz 3 oder 4 im Fokus zu haben. Platz 1 kommt eh nicht mehr in Frage, das heißt, ab Platz 2 ist eigentlich alles denkbar, weil da ist, glaube ich, ein Punkt Abstand nach oben. Das heißt, da ist alles machbar. Aber ich wäre, glaube ich, mit einem Platz 3 wäre man, glaube ich, ganz gut bedient. Auch Platz 4 wäre in Ordnung, aus meiner Sicht.
Ja, sehe ich ähnlich wie der Matze. Bitte nicht Erster, bitte nicht Zweiter. Auf gar keinen Fall CHL-Qualifikation. Das kann dann gerne Adler Mannheim mit ihrem 80-Mann-Kader spielen, die CHL. Oder auch die Kölner dürfen das machen. Sehe ich ähnlich. 3, 4. Ich meine, wenn es dann am Ende 5 oder 6 ist, dann ist es so, weil ich finde, Top 6 wäre für mich das Ziel. Egal, ob ich jetzt dann 4., 5., 6. wäre, das ist dann völlig wurscht. Natürlich, Heimspiel wäre super. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Berlin dieses Jahr nicht so eine gute Saison spielt. Das heißt, die wären ja normalerweise vom Kader auch noch vor uns. Deswegen, wenn wir da irgendwie vor denen bleiben könnten, unter den Top 6, nehme ich alles mit. Sehr gerne. Und die Kölner dürfen gerne Erster werden. Da dürfen wir gerne auch die Messlatte ein bisschen höher legen in die Playoffs jetzt dann, weil die müssen jetzt dann Meister werden. Die haben die absolute Pflicht, Meister zu werden, und dann werden sie wahrscheinlich in der ersten Runde eh wieder rausliegen.
Okay. Ja, geh ich mit. Also die Top 4, wenn der ERC erreicht, dann hat er, also die Top 6 sowieso, das ist ja das Ziel für jedes Jahr, zumindest die Top 6 zu schaffen. Glaube ich, da schaut es ziemlich gut aus, dass wir das auch in dieser Saison schaffen. Den Nichtabstieg haben wir schon mal safe, rechnerisch, seit ein paar Spielen. Muss man auch immer mal mittlerweile mit erwähnen. Aber Top 4 würde ich definitiv unterschreiben. Klar, als Drittplatzierter hast du dann vielleicht noch ein, ja, in Anführungszeichen, leichteres Los. Aber ja, Stand jetzt kannst du da jetzt auch nicht wirklich sagen, okay, bis der Gegner, haben wir noch ein paar Spielchen offen. Aber mit einer Top-4-Platzierung bin ich absolut fein. Unterschreibe ich auch so, mit Heimrecht in die Playoffs zu starten, kann von Vorteil sein. Wenn ich dran denke, wie wir 2015 die Playoffs gestartet haben und nur aufgrund dessen, dass wir zu Hause gespielt haben mit dem Heimrecht in der Best-of-Seven-Serie damals gegen Iserlohn, die uns wirklich viel abverlangt haben,
ja.
Wo du eigentlich nur weitergekommen bist, weil du halt einfach deine Heimspiele gewonnen hast. Ne? Auswärts hast du in Iserlohn nicht gewonnen. Und das kann durchaus wichtig werden, auch in dieser Playoff-Serie.
Naja, und dann das andere Argument noch. Wir waren ja lange Zeit Tabellenerster auch dieses Jahr. Und ich denke, wenn das der Fall ist, also nicht nur ein Spieltag, sondern mehrere Spieltage, und ich denke, wenn das der Fall ist, dann ja, ist es auf jeden Fall auch, sollte es der Anspruch sein, dann innerhalb der Top 4 dann irgendwie die Hauptsaison zu beenden, ja.
Ja. Und ich glaube einfach auch, wenn du nicht Erster bist, hast du nicht so den großen Druck.
Ja, ja. Das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja gar nicht, dass wir jetzt Erster werden müssten, sondern wenn du schon mal Erster warst über einen längeren Zeitraum und hast so einen Lauf gehabt und die so viele Tore geschossen, dann sollte der Anspruch nicht sein, dass man dann sagt, okay, wir fallen jetzt auf 5 oder 6 und sind happy damit. Ja.
Ja, ja. Definitiv. Genau. Lass mich kurz überlegen, was habe ich hier noch mir noch als Notiz, was mir noch in dieser Form. Denkt ihr bei den nächsten 3 Spielen, jetzt am Freitag ist ja so ein bisschen das Spiel gegen Berlin so für mich auch eines der richtungsweisenden Spiele, ob sich der ERC jetzt wirklich oben festsetzt oder nicht. Schwenningen musst du eigentlich als 10-Platzierter musst du eigentlich die Punkte machen, ne, auch wenn man im Eishockey danach nie gehen kann. Schwenningen hat man ja erst vor ein paar Wochen ja das Auswärtsspiel gehabt, wo Schwenningen uns bezwungen hat.
Ergebnis ja, die haben einen Lauf gerade, ne? Die haben, glaube ich, jetzt 5 in Folge gewonnen oder so.
Ja, wie gesagt, die wollen natürlich auch ihren Platz 10, den sie jetzt gerade innehaben. Ne? Die haben jetzt 54 Punkte, 2 Punkte vor Augsburg. Also Augsburg spielt da auch noch eine Rolle um Platz 10. Und da ist auch alles noch möglich in der Tabelle. Also, aber die musste eigentlich machen. Und Dresden als ja abgeschlagener Letzter. Aber Dresden liegt uns definitiv heuer am allerwenigsten. Ne, da haben wir jetzt jedes Spiel zu kämpfen gehabt mit 2 Siegen und einer Niederlage, wo ja der Sonderzug dieses Jahr war. Ne, hat Dresden natürlich, wie es immer so ist, ne, ihren ersten Heimsieg in der deutschen Eishockey-Liga natürlich gegen den ERC Ingolstadt gefeiert. Ne, begleitet von 800 Panther-Fans mit dem Sonderzug. Genau. Zur aktuellen Form fällt mir noch ein Thema ein. Und da würde ich gerne auch nochmal die obligatorische X-Faktor-Frage stellen. Welcher Spieler war denn so bei euch in den letzten Wochen der Garant oder der herausgeragt ist oder für euch der Spieler der letzten Wochen beim ERC Ingolstadt, der positiv aufgefallen ist?
Ich gehe da jetzt mit Absicht nicht auf reines Scoring, sondern eher so diesen MVP-Ansatz der letzten Wochen.
Ja.
Und das ist für mich Sam Ruop. Also was der abreißt und auch wie viel Eiszeit, seine Präsenz auf dem Eis, auch das eine oder andere Tor, insgesamt die Entwicklung zwischen der letzten Saison und dieser Saison, das ist wirklich, ja, hätte ich so nicht erwartet.
Ja, würde ich mitgehen. Sam Ruop würde ich mitgehen, definitiv. Für mich aber auch noch brutal auffällig und wird meistens sehr, sehr gerne unterschätzt, aber Peter Abbandonato,
oh ja,
in meinen Augen, macht ganz, ganz wenige Fehler. Playmaker ohne Ende in meinen Augen. Der Pass auf Ruop gegen Straubing war für mich ein Top-10-Pass in dieser Saison bisher. Also war unfassbar geiles Ding und wird leider sehr selten hervorgehoben, in meinen Augen. Ja.
Ja, läuft ein bisschen unter dem Radar. Sag es mal, ist er nicht mal so schlecht, wenn, sagen wir mal, Spieler den Hauptfokus auf sich, weil ich glaube, wenn der einfach seinen Stiefel runterspielt, er bringt dann seine Leistung, ne, am besten, ohne dass er jetzt hier der Topscorer der Liga ist, ne, wie jetzt Riley Barber, der, sag jetzt mal, ein bisschen Ladehemmung hat, aber trotzdem scored, ne, auch wenn es nur Assists sind. Der hat jetzt aktuell 55 Punkte in der Scorerwertung. Jetzt zusammen mit Barrett aus Nürnberg, der beim letzten Spiel gleich 4 Punkte gemacht hat, die beiden jetzt gerade vorne in der Wertung. Aber wenn Barber natürlich jetzt die restlichen 11 Spiele trotzdem noch Punkte macht, er schaut es nicht so schlecht aus, dass er durchaus ein Kandidat sein könnte für den Stürmer der Saison, / Spieler der Saison. Aber da fließt noch viel Wasser die Donau runter, bis diese Entscheidung getroffen wird. Aber ein Riley Barber wird natürlich auch jetzt etwas öfters angegangen unterm Spiel. Gegen Frankfurt hast du den ja so gut wie gar nicht in Aktion gesehen. Bis auf den einen Pass, der war halt dann wichtig zur Führung. Und natürlich ist es auch das Spiel, und der Gegner weiß halt, wenn der auf dem Eis ist, dann kann es wirklich gefährlich werden. Und es wird auch meistens gefährlich. Und dass ein Riley Barber nicht jedes Spiel 3 Tore schießt, ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Bei Sam Rupp, den wollte ich auch nennen. Da, also das heißt, dreimal ja von uns für Sam Rupp. Marcel, du hast ein Wort gesagt, das wollte ich auch nochmal mit zum Ausdruck bringen, das Wort Aura. Wenn der auf dem Eis ist, letztes Jahr mir nicht so aufgefallen, weil da hat so ein bisschen die Matt Bowdy-Aura noch gewirkt auf dem Eis, aber mittlerweile ist für mich, wenn der Sam Rupp auf dem Eis steht, da ist eine Präsenz da. Jetzt nicht vom, mit der Spielweise von Matt Bowdy zu vergleichen, aber Sam Rupp hat für mich den größten Sprung aller Spieler in dieser Saison gemacht.
Absolut.
Na, der auf dem Eis ist, der gehört ja zum erweiterten Führungsteam in der Truppe. Das heißt, wenn einer unserer Assist-Captains mal ausfällt, ist Sam Rupp meistens dann gleich mit dabei. Genauso wie Miles Powell. Und Sam Rupp auch ein absolut wichtiger Spieler, der auch ungemütlich sein kann. Und aber auch unsere einzige Kante. Ne, gerade noch so ein bisschen in der Abwehr, Chris Jandrzej, den habe ich mir auch jetzt so in den letzten Wochen eher positiv wahrgenommen, wenn er gespielt hat, und ich glaube einfach, ihm tut einfach, dass er spielt, einfach am besten, aber er hat halt einfach das Leid, dass wenn ein Ausländer oder alle Ausländerkontingente da oder Ausländer quasi spielfähig sind, er derjenige ist, der am meisten oder als erstes auf die Tribüne verbannt wird. Chris Jandrzej könnte auch, sagen wir jetzt mal, in der Playoff-Phase durchaus eine wichtige Rolle spielen, einfach aufgrund dessen, dass der sich auch nicht rumschubsen lässt.
Erstens das, zweitens finde ich, hat er gewisse Qualitäten, so ähnlich wie Ben Marshall, also er trägt die Scheibe sehr gut. Durch, also er fährt ja manchmal so quer übers Eis und bringt die Scheibe ins gegnerische Drittel. Er bekommt, wenn er spielt, immer mehr Eiszeit, also auch gegen Ende vom Spiel. Also es ist durchaus nicht so, dass er dann am Ende dann nur noch die Bank wärmt, sondern er bekommt dann auch die Eiszeit. In Frankfurt hat er auch in der Overtime 2 Shifts bekommen. Hat es auch gar nicht so schlecht gemacht. Also so wie du sagst, ich denke, dass er mit mehr Eiszeit, mehr Einsätzen, mehr Vertrauen auch eher dazu gewinnt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man dann aufbauen. Im Kontext dann später Playoffs und End of Season, ja, dass wir dann auch eben jemand haben, der jederzeit einsetzbar ist. Ja. Also auf jeden Fall auch bei ihm für mich eine sehr positive Entwicklung.
Ja, definitiv. Eine Personalie wollte ich auch noch nennen, und da kommen wir auch gleich zum nächsten Themengebiet, die letzten Personal-Updates. Die der ERC in den letzten Wochen ja so rausgehauen hat. Da ist ein bisschen was passiert seit auch unserer letzten Folge. Natürlich letzte Woche die Verlängerung von Daniel Pieter bis um eine weitere Saison. Hat man ja schon vorher ein bisschen durchgesickert bekommen und gehört, dass es da durchaus was geben könnte beim Spiel vor Straubing, dass Daniel Pieter verlängert wird. Und ich glaube, brauchen wir nicht reden, ein Daniel Pieter noch ein weiteres Jahr auf dem Eis zu sehen, vor allem bei uns. Ein wichtiges Signal, finde ich auch. Und ich glaube, jeder weiß, wie wichtig Daniel Pieter ist, was Daniel Pieter kann. Und hat jetzt, glaube ich, nur noch 21 Punkte Differenz zu Patrick Reimer. Das wollte ich schon bei einer Jochen sagen, aber das wäre also schwierig gewesen, zu Patrick Reimer. Wenn er die hat, dann hätte halt Pizzi auch den Punkterekord. Ich glaube, denen geht es jetzt nicht um die Punkte. Pizzi will einfach Meister werden. Ich glaube, das will er noch erreichen. Und ich glaube, wenn er fit bleibt, er hatte zwar immer gesagt, bis 40 will er spielen, traut er sich noch zu, sofern sein Körper ihn zulässt. Und es schaut ganz gut aus, dass sein Körper das noch mitmacht. Man merkt ihn zwar auch seinem Alter an, ne, brauchen wir auch nicht reden, aber das macht halt einfach die Erfahrung weg. Und momentan Daniel Pieter mitunter auch einer unserer besten deutschen Spieler, die wir haben. Ne, was
aber
das Scoring
ehrlich,
betrifft.
Alter anmerken, ja, stimmt, ein bisschen, in gewissen Situationen. Aber ich meine zum Beispiel Geschwindigkeit und so weiter. Da denke ich an diese Breakaway-Situation in Unterzahl gegen Straubing. Da fällt er überhaupt nicht ab gegenüber den Jungen. Also die Energie hat er. Ich glaube, einige von euch haben auch das Interview auf Magenta gesehen vor dem Spiel gegen Straubing. Auch was seine Zusammenarbeit mit Mark French angeht. Also ich glaube schon, dass da durchaus Potenzial besteht, dass wir nicht nur eine weitere Saison sehen bei ihm, sondern vielleicht noch eine nächste. Ja, man wird sehen.
Benjo, hast du noch einen Tag zu Pizzi?
Ja, habe ich. Absoluter No-Brainer, den zu verlängern. Ja, also macht auf dem Eis nichts falsch, kannst du immer reinwerfen, egal welche Reihe, egal welche Spielsituation. Solange der Körper mitmacht, kann man den ohne Bedenken verlängern. Ja, also Wahnsinn, das ist ja mein Hero.
Genauso hat der ERC ja auch die Verlängerungen, vor Weihnachten war das noch verkündet. Daniel Schmölz bleibt ebenfalls bis kommende Saison. Auch nochmal um ein weiteres Jahr. Und Devin Williams und Sam Roop haben sogar ihre Arbeitspapiere für 2 weitere Jahre unterschrieben. Das heißt, bis zur Saison 27/28 haben wir die beiden unter Vertrag. Bei Roop gehe ich mit. In seiner aktuellen Phase kann man absolut nichts falsch machen. Bei Williams bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, ein Jahr wäre gerechtfertigt, also bei Willi kann man nichts falsch machen, aber seine Verletzungsanfälligkeit, die er so hat, gefühlt jedes Jahr für ein paar Wochen raus. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist oder falsch, müssen andere einschätzen. Es wird seinen Grund haben, dass er 2 Jahre hat. Ich denke mal, dass er nicht der teuerste Spieler ist, aber bei Willi hätte ich es eher verstanden um ein Jahr und dann kann man vielleicht nochmal ein Jahr, aber bei 2, weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, bei Williams ist es einfach auch, dass er wahrscheinlich ein totaler Teamplayer ist. Und ich denke, wenn jetzt dann Steppmer kommen sollte, wird da wahrscheinlich auch schon kommuniziert worden sein, dass er dann auch wahrscheinlich jede Rolle annehmen wird, der Williams. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es dann auch am Ende die günstigste und vernünftigste Lösung ist. Könnte ich mir vorstellen. Ins Blaue geraten.
Ja, die günstigste und vernünftigste Lösung, definitiv, glaube ich, mit diesem Gespann kannst du für die Zukunft auch nichts falsch machen. Lediglich halt einfach das Thema Verletzungsanfälligkeit ist so ein bisschen mein Magenschmerz, den ich halt einfach bei der Personale Williams habe. Den Willi kannst du seine 20, 25 Spiele einfach reinständen, ohne schlechtes Gewissen, der zieht das Ding durch. Genauso auch in dieser Saison, er ist jetzt seit Oktober halt verletzt gewesen. Schauen wir mal, ob er jetzt am Wochenende kommt. Aber ja, mit Jonas Steppmer, weil wir jetzt dann auch gleich zu der Gerüchteküche kommen, ne, soll ja für die kommende Saison ja die neue 1B, ne, weil Tim Riegen ja sagte immer, er möchte 2 gleichwertige Torhüter in seinen Reihen haben. Das ist einfach die Philosophie, die er vertritt. Und ja, wie die ganzen Medien, Donaukurier, Eishockey News und so weiter bereits kommuniziert haben, kehrt Jonas Steppmer nach Ingolstadt zurück. Die Rede ist von angeblich 2 Jahren Vertrag, die er unterschrieben hat. Schauen wir mal, wenn es dann offiziell ist, ob es auch so ist. Aber ich glaube, mit Jonas Steppmer und einem Devin Williams hast du für die kommende Saison mitunter eines der stabilsten deutschen Torhüter-Duos, die man, glaube ich, aktuell haben kann, die auch zum ERC passen.
Ich habe auch tatsächlich die Aufregung dahingehend nicht verstanden. Manche Leute, die dann im Forum oder irgendwo auf Social Media was kommentiert haben, im Sinne von, ja, dass das ja wieder keine gute Konstellation wäre. Ich finde es genau im Gegenteil. Ich glaube, dass es auch Gründe gibt, warum Stettmer in Berlin dieses Jahr nicht so gut funktioniert. Und die sind aus meiner Sicht nicht nur an ihm festzuhalten. Da gibt es einen Gesamtkontext in Berlin, der nicht mehr funktioniert. Sieht man auch an der Tabelle. Und wenn du mit 2 deutschen Goalies in die Saison gehst, und dann, also zum einen sehe ich da kein großes Risiko, weil sowohl Stettmer als auch Willi DL-taugliche Torhüter sind. Und sollte da tatsächlich noch irgendwas passieren, einen guten Ausländer für Stock kriegst du auch im Winter. Ja, von daher denke ich, ist das auf jeden Fall eine gute Lösung für den ERC.
Ja, sehe wieder Matze. Das wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Mit der Konstellation kannst du eigentlich nichts kaputt machen. Ja, du hast 2 gute deutsche Keeper, Goalies. Und sollte da wirklich mit irgendeinem was passieren, Verletzungen auch bei Williams und vielleicht auch bei Stettmer, dann kannst du eben mit der AL-Lizenz nochmal nachlegen. Und deswegen glaube ich, hier ist das echt wirklich gar keine, nee, ich finde es echt eine gute Lösung und auch eine sehr, sehr, wie du gesagt hast, stabile Lösung auf dem deutschen Markt.
Ja. Und dann Jonas Stettmer, wenn der seinen Werdegang so fortführt, wie er ihn auch in Berlin weitergeführt hat, nachdem er ja bei uns gegangen ist. Glaube ich, gehört einem Jonas Steppmer auch die Zukunft im erweiterten Dunstkreis der Nationalmannschaft zu verweilen. Und da, glaube ich, sehen wir uns dann auch für die Zukunft stabil, dass Jonas Steppmer auch vielleicht langfristig bei uns eine große Rolle spielen könnte. Aber alles konjunktiv. Wir reden ja über die kommende Saison. Da gibt es auch 2 weitere Namen, beziehungsweise einen weiteren Namen, der auch gehandelt wird als weiteren Neuzugang. Das wäre Matt Abt von den Fischtown Penguins aus Bremerhaven. Wäre ein Kanadier mit einem deutschen Pass. Würde so, den habe ich, wo das Gerücht gekommen ist, war auch so kurz vor dem Spiel gegen in Bremerhaven. Na, natürlich hat man dann so ein bisschen ein Auge mehr auf den Spieler gebracht und auch was man so aus Bremerhaven hört ein oder halt auch selber sieht, ein absolut stabiler Verteidiger, der durchaus wichtig ist in der Mannschaft. Und ich glaube, sollte das wirklich stimmen mit Matt Abt, dann ja, kann der ERC sich nur bereichern und vielleicht die Kontingentstelle, die dafür vielleicht woanders hingeht, anderweitig einsetzen. Benjo?
Ja, ich glaube auch, dass Matthew Abt wäre schon natürlich Upgrade, definitiv für uns. Deutscher auch noch, ich glaube in einem guten Alter mit 33, gute Statur. Mit Morgan Ellis dazu wäre es nochmal so ein Typ hinten drin, wo ich sage, okay, passt. Da ist nochmal einer da. Mit Sam Rupp dann hast du 3 so Kanten, sage ich jetzt mal, die auch ein bisschen was ausstrahlen. Und ich glaube, da haben wir gute Chancen, weil ist er nicht irgendwie Buddy vom Girdakis, glaube ich, oder? Recht guter Buddy vom Girdakis und Paul, oder? Meine ich.
Das Gerücht
gibt's. Ich kann mich daran erinnern, dass der war der App nicht mal vor 2-3 Jahren, bevor er nach Bremerhaven gegangen ist, auch ein Thema schon bei uns damals, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Also schon damals im Rennen. Ja, irgendwas war da.
Genau.
Aber die kennen sich also eh alle.
Schon,
ja. Irgendwie gefühlt.
Stimmt.
Ne, so groß
irgendwie ist das
wie die Eishockey-Bubble ist.
Alle die gleichen
da
Eltern.
Drüben. Ja.
Alle die gleichen Eltern.
Ja. Okay.
Ja. Genau. Nee, wäre aber in meinen Augen
auf
eine richtig starke Verstärkung.
Ja, jo. Definitiv. Würde ich unterschreiben. Na, schauen wir mal, was der Sommer dann so mit sich bringt. Der Vertrag läuft scheinbar aus in Bremerhaven, deswegen schaut es vielleicht nicht so schlecht aus. Ja, man hört so einiges. Auf der Abgangsseite gibt es auch die Gerüchteküche. Natürlich die zwei, die so ein bisschen präsenter sind, wäre natürlich der anstehende Abgang von Nico Pertuch Richtung Frankfurt, der ja bei uns nicht über die Rolle des dritten Torhüters hinauskommt und scheinbar ja seine Weiterentwicklung in seinen noch jungen Jahren halt in Frankfurt scheinbar besser sieht. Ich glaube, kann ich in irgendeiner Form verstehen, ne? Dass er, sagen wir es mal, auch in der DL öfters präsent sein möchte, auch vielleicht als dauerhafter Backup-Goalie. Und ja, weiß nicht, ob Frankfurt da die richtige Adresse ist, ne? Oder ob ein Nico Pertuch vielleicht durchaus eine Nummer 1-Rolle in der zweiten Liga besser tun würde, kann ich nicht einschätzen, aber das Gerücht ist halt einfach da, dass Nico Pertuch uns da auch hingehend kommende Saison verlassen wird und der jetzt hier sich noch einen neuen dritten Torhüter kümmern darf und denke mal, da werden wir auch mit Sicherheit jemanden finden, der diese Rolle ausfüllt und Nico Pertuch ja in der auch in der DL2 bei einem Kooperationspartner in Ravensburg ja auch eine absolut starke Saison spielt. Nicht nur bei uns in den Spielen, die er jetzt bei uns jetzt in der Champions League hatte. Ja, ich kann es irgendwo verstehen, ne, aber am Ende ist es halt einfach auch eine persönliche Entscheidung, wenn ein Spieler sagt, nee, ich möchte eine Luftveränderung, dann muss man das auch akzeptieren. Und was mir da immer so auffällt, wenn solche Gerüchte oder Abgänge verkündet werden, ob das jetzt ein Gerücht ist oder offiziell ist, ist mal ganz egal, dass immer dem Verein übel nachgeredet wird. Das ist das, was ich nie verstehen werde, sei es bei Verlängerungen oder bei ja, Abgängen, wenn der Spieler sagt, nee, ich möchte nicht, wir finden nicht zueinander, muss man das genauso akzeptieren, ne? Und dem Verein irgendwelche Fehler unterstellen, dass er einen Spieler wie Nico Pertuch, der durchaus das Potenzial hat, zu einem der Top-Goalies in den nächsten Jahren, verstehe ich halt einfach nicht, dass man dann sagt, hey, Tim Regan, du hast einen scheiß Job gemacht. Überspitzt gesagt. Ja, gab es ja genügend Kommentare, wo das Gerücht herausgekommen ist. Dass da für eine Vertragsverlängerung immer zwei Parteien gehören, ja, verstehe nicht alle. Zur Personalie Pertuch, habt ihr, ja. Benjo?
Ja, warte, ich habe da noch was. Ja, ich hätte da noch was zum Pertuch. Ich finde, das ist jetzt auch der richtige, ich meine, der richtige Step von ihm auch ist, jetzt gerade weg vom ERC zu gehen und dann in der DEL vielleicht, ja, um den Stammplatz zu kämpfen. Ja. Man muss ja sagen, jetzt gab es ja diesen Pertuch-Hype durch seine guten Leistungen in der CHL und auch jetzt die guten Leistungen in Ravensburg. Der Junge muss jetzt, glaube ich, den Schritt machen. Und wenn er deshalb beim ERC nicht machen kann, aus verschiedenen Gründen, ja, dann muss er gehen. Ja. Und das ist halt, ich verstehe ihn absolut. Also es ist ja total richtig jetzt. Und wenn er nach Frankfurt geht, da hat er wahrscheinlich eh keine große Konkurrenz. Wenn der Pankowski da ist, dann hat er so einen auf, vielleicht ein bisschen besser wie er, aber teilweise auf Augenhöhe. Und ich glaube, da kann er schon einiges an DEL-Spielen generieren nächstes Jahr, ja. Also guter Schritt eigentlich.
Ja, sehe ich genauso. Also von meiner Seite, ja, ich mag ihn irgendwie, den Jungen. Aber ich glaube, dass er bei uns auch nächstes Jahr quasi nur ein Ergänzungsgoalie wäre. Und ich glaube, er strebt einfach nach mehr und auch schneller. Und wenn das so ist, dann muss er halt woanders hingehen.
Hat der Regan seinen Job wieder nicht gescheit gemacht? Hat er nicht verlängert, meine Fresse.
Also sag mal. Hat er beim Steppmann schon verkackt, ne? Obwohl Steppmann ja schon, ja, um Weihnachten rum bei Berlin unterschrieben hat. Bevor er überhaupt.
Hat beim Williams auch noch verkackt?
Ne? Hat ihn auch nur um 2 Jahre verlängert. Irgendwas da immer.
Naja. Ne? Mensch.
Genau. Die nächste Personalie, die letzte Woche die Runde gemacht hat über die üblichen verdächtigen Medien, war dass Philipp Kraus den ERC trotz laufendes Vertrages verlassen möchte und scheinbar bei den Augsburger Panthern sein neues Zuhause bereits angeblich gefunden hat. Ja, ist es so, ich sage es immer so, Reisende soll man nicht aufhalten. Na, das ist, glaube ich, was man bei Philipp Kraus am besten sagen kann. In der Entwicklung stagniert er. Und gefühlt findet er seine Rolle bei uns auch nicht so, wie er es vielleicht auch von sich selbst erwartet. Bekommt er sie vielleicht auch nicht, also ab und zu jetzt nominell in der vierten Reihe mit seinem Bruder und Daniel Pieter als Center. Und bei Philipp Kraus, ja, glaube ich, ist alles gesagt von meiner Seite.
Ja, also zu Philipp Kraus fällt mir ein, dass das Theater zieht sich ja durch seit der letzten Saison. Ich glaube, dass das dann am Ende auch dem Verein einfach nicht gut tut, dass das immer wieder Thema ist. Deswegen lieber ein Ende ohne Schmerz als ein Schmerz ohne Ende. Und deswegen, ja, aber auch bei ihm, wenn er der Meinung ist, eine Luftveränderung tut ihm gut, dann bitte, ja, dann wird man sich da schon einigen mit dem AIV, wie man das dann ausgestaltet, diesen Wechsel trotz laufenden Vertrag. Und damit hat sich das. Und ich glaube, dass mein Gefühl ist auch, dass für seinen Bruder dann auch die Zeit beim ERC vorbei sein wird am Ende der Saison. Und das heißt, die Zeit der Gebrüder Kraus dann damit auch vorbei. Und ja, ich sehe beim Hanni, sehe ich tatsächlich auch, ja, im Vorcheck und so weiter ist er recht giftig und hat gewisse gute Momente. Aber jetzt so die ultimative Entwicklung sehe ich beim Bruder von Philipp auch nicht. Ja. Von daher, ich denke, dass es beides Spieler sind, die wir jetzt nicht mehr sehen werden bei uns. Ich hoffe trotzdem, dass sie noch bis Ende der Saison einen so guten Support erfahren und dass sie aber auch alles geben für den ERC, weil da ist Richtung Ende der Saison ist jeder Spieler wichtig. Und dann in der neuen Saison dann für alle Beteiligten neues Spiel, neues Glück.
Dann bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, Philipp Kraus gab es ja schon letztes Jahr das Gerede und das kommt ja auch nicht von irgendwo her, wenn man dann berichtet wird, dass er den Verein verlassen will. Das war letztes Jahr schon Thema, letzte Saison, obwohl er dann noch ja, 2 Jahre gehabt hat. Weil ich glaube, bei dem Jungen auch Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinanderklaffen, ja, weil der sieht sich wahrscheinlich in einer ganz anderen Rolle, wie er aktuell spielt, aber ich meine, der hat jetzt in dieser Saison sehr, sehr viele Chancen bekommen in Scoring-Reihen, also in den ersten 2 Reihen, auch in Überzahl hat er sehr, sehr viele Chancen gehabt und hat halt einfach auch nicht performt und hat auch nicht dauerhaft diese Leistung gebracht, ja, die du halt da bringen musst, dass du da vorne drin spielen kannst. Und was mir auch eher Sorgen macht, ist jetzt, sind so die letzten Wochen, wo er in der Reihe 4 rumdümpelt und jetzt hat, ja, weiß ich nicht, dass er hier den kleinen Bockigen macht und es gibt ja auch Gründe, warum der French den jetzt nur noch in der 4. Reihe spielen lassen lässt. Warum er auch beim vorletzten Heimspiel oder beim letzten Heimspiel, glaube ich, im dritten Drittel gar keine Eiszeit mehr bekommen hat. Ja, es gibt da dann auch immer Gründe dafür. Und das ist jetzt so schon so ein fader Beigeschmack, der mir nicht gefällt gerade. Ja, Wechsel ist irgendwie offen kommuniziert nach Augsburg oder dass er den Verein verlässt, aber seitdem die letzten 2 Spiele war da nicht mehr viel mit dem Philipp. Und das habe ich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich glaube, dass ein Philipp Kraus in seiner aktuellen Phase dann, wenn der ERC mal wieder mit einer vollen Kapelle aufmarschiert, dann glaube ich, braucht sich ein Philipp Kraus leistungstechnisch nicht wundern, wenn er einfach auch mal rausrotiert wird. Punkt. Ne? Also, glaube ich, das aktuell versteht jeder.
Ja.
Ne? Aber ich glaube auch, dass ein Philipp Kraus, wenn die geile Zeit oder heiße Zeit, oder wie sie da wieder medientechnisch vergewaltigt wird, die Floskel, in den Playoffs dann durchaus ein wichtiger Spieler ist. Ne? Weil das einer der wenigen ist, die halt auch wehtun können, ne? Mit ihrer Spielweise. Und da glaube ich, ist halt einfach jeder wichtig.
Der kann aber auch richtig dumme
Folgen. Ja, das kann jeder. Weiß Paul Masterclass.
Ja, auch. Ja. Jetzt bitte jetzt nicht falsch verstehen, kein Philipp Kraus-Bashing hier jetzt. Ganz ehrlich, ich habe nur aktuell ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, es kommt halt genau dieses Formtief, kommt halt genau zur gleichen Zeit wie jetzt das Gerücht, dass er den ERC verlassen wird. Und ja, kann ich verstehen, dass das den einen oder anderen vielleicht ein Geschmäckle hat.
Vielleicht hängt das Formtief auch damit zusammen, dass er sich schon für den Wechsel entschieden hat. Kann natürlich auch sein. Wissen wir nicht, wann er sich entschieden hat und wann es kommuniziert wurde. Das ist ja völlig wurscht. Also deswegen,
ja, erfahren wir spätestens offiziell. Ende der Saison werden wir es erfahren. Offiziell.
Wenn er keine Leistung bringt, dann sitzt er einfach. Ganz einfach.
Genau. Genau. Dann weiter in der Gerüchteküche, aber die haben wir schnell abgefrühstückt. Es gibt ja die ja, potenziellen Verlängerungskandidaten. Da ist das Gerede davon, dass unter anderem Kenny Agostino und Miles Paul den ERC weiter erhalten bleiben, sofern der ERC eine Top 6 Platzierung erreicht. Scheinbar soll es so Klauseln geben, und bei Abbott Gedanke ist pfeifen schon ein paar Spatzen die Melodie, dass er auch beim ERC bleiben wird. Riley Barber angeblich auch zu den drei Kontingentspielern, die dazugehören, wenn der ERC eine Top-6-Platzierung hat, die angeblich auch verlängert werden. Aber da habe ich gesagt, nee, da traue ich dem Braten noch nicht. Weil der Weezy, glaube ich, hat das einmal erzählt. Ja, das Gerücht könnte vielleicht stimmen, aber wer ist denn so blöd und gibt einen Neuzugang, ne, wo man noch nicht weiß, was kann der und so weiter, eine Klausel, dass man bei einer Top-6-Platzierung automatisch um ein Jahr verlängert. Ne? Und das Argument fand ich gut vom Weezy, wo er das mal so gesagt hat. Und sage, ja, hast du recht. Glaube ich, da ist dieses automatische Verlängern bei Riley Barber vielleicht ein Fragezeichen dahinter, aber ich glaube, dass Riley Barber, dass unsere Chancen, dass wir ihn auch nächstes Jahr bei uns in Ingolstadt sehen, die stehen gut, glaube ich.
Die stehen gut, meinst du?
Ja.
Okay.
Ohne mehr zu wissen.
Ja, denkbar. Mir fällt dazu noch ein, ist schon vieles gesagt, aber was mir noch dazu einfällt zu dem ganzen Thema mögliche Verlängerungen. Du siehst aktuell, wie sehr Miles Paul fehlt. Haben wir Benji, glaube ich, auch mal drüber geredet. Also denke schon, dass er ein wichtiger Bestandteil ist vom großen Ganzen. Und ja, du hast einfach durch den Ausfall hast du einfach mal zwei Reihen, die in einer anderen Konstellation spielen müssen. Und auch wenn Daniel Pieter da sein Bestes gibt, das in verschiedenen Reihen dann abzufangen, diese Energie, die Miles Paul aufs Eis bringt, oder die Art, wie er das aufs Eis bringt, kannst du nicht ersetzen, ja. Und ich hoffe halt nur, dass wenn er zurückkommt, dass es nicht so läuft wie letztes Jahr, weil letztes Jahr hat er uns in den Playoffs ja, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Da hat er nicht mehr so dieses Level aufs Eis gebracht. Aber wie gesagt, dieses Jahr neues Spiel, neues Glück. Und ich hoffe, dass er auch, ja, vielleicht sehen wir ja vor der Pause nochmal auf ein Spiel oder so. Wäre, glaube ich, wünschenswert. Um wieder ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Ja.
Benjo?
Habe ich mir jetzt auch vorgenommen, wieder mal für ein Spiel mich zeigen, Rhythmus reinkommen für die Playoffs. ja, Riley Barber wollte ich noch kurz was sagen. Und zwar, ich glaube auch nicht, dass der Riley Barber so blöd ist und in seiner ersten Deutschlandstation sich so eine Klausel einbaut in so einem Vertrag für die Top 6. Weil wer weiß, wie sie mir gefällt, ja. Und keine Ahnung. Und dann am Ende muss er dann da bleiben, weil er diese Klausel drin hat. Ich glaube auch, die Klausel wird es nicht geben, bin ich mir ziemlich sicher, wird es von beiden Seiten nicht geben, weil man da eben im ersten Jahr wahrscheinlich erstmal abwarten muss, ja, wie es ihm hier taugt. Ist Deutschland das Richtige für ihn? Ich bin anderer Meinung wie der Markus. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, dass der Riley Barber verlängert, weil ich glaube, jetzt in seinem Alter gibt es jetzt dann nochmal nach der Leistung nochmal den richtig großen Vertrag, könnte er sich irgendwo absahnen, ob es jetzt in der Schweiz ist oder keine Ahnung wo. Ich glaube, KL wird er nicht mehr gehen. Aber Schweiz oder Schweden oder keine Ahnung wo, da wird es, glaube ich, nochmal richtig Asche geben und die werden ihn richtig zuschütten. Und dann ist eben die Frage, ja, braucht man es nochmal, die richtige große Kohle? Ich denke, er hat schon gut Geld gemacht. Oder zählt der Wohlfühlfaktor beim ERC und das pünktliche Gehalt?
Oder vielleicht die Vertragsdauer?
Weiß man nicht. Oder Vertragsdauer, gell, weil wir den jetzt um 8 Jahre verlängern.
Genau, so Renten.
Den Oppenheimer 2.0.
Das neue Gesicht des ERC.
Ja.
Genau. Riley Barber, 38.
Ja, also glaube ich, Bauchgefühl sagt ja, Entscheidung, wir werden sehen, wenn es offiziell ist. Also ich glaube, es gab ja schon das Gerücht, dass man um die Weihnachtszeit rum so ein Geschenk bekommt, ne, mit einer Barber-Verlängerung. Ne, das Christkind hat.
Warum sollte der Totti lügen? Warum sollte der Totti lügen?
Ne? Ja, der Totti ist halt das Christkind. Das müssen wir die Kinder.
Der Totti kennt Ohren, der kennt die Metzgerin, da kauft der Barber immer Ei und der hat gesagt, der bleibt da, weil er bestellt immer Blutwurst. Alles klar. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt.
Ja, ich glaube, es gibt keinen, der sagt. Geiler Sniper. Hoffentlich ist er bald weg.
Ich glaube eher, dass das für den Riley Sheen hier eng wird nächstes Jahr.
Ja, ist auch so ein Kandidat, aber. Nur Feeling. Aber da glaube ich, warten wir einfach mal die Playoff-Phase ab, was dann noch kommt. Vielleicht explodiert er noch zu wünschen wird, aber so er arbeitet wirklich, hat halt einfach die Scheiße heuer auf dem Schläger stellenweise. Und ja.
Ja, er spielt ja auch gut, finde ich. Ist ja keiner, der jetzt hat. Also ich finde ihn auch in Überzahl brutal wichtig. Also das ist ja.
Ja.
Hat gerade nur ein bisschen Pech mit seinem Scoring-Touch. Ja,
das ist halt einfach, wo es halt auch für einen Stürmer halt einfach elementar wichtig ist. Du kannst noch so tolle Assists machen, wenn es halt ein Stürmer halt ist, die Bude nicht triffst, in, sagen wir mal, in der Rolle, die ein Riley Sheen bei uns hat. Ja, es nagt halt trotzdem, auch wenn man es punktetechnisch anders abfangen kann. Genau. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Jungs. Jeder bekommt eine Antwort und ich möchte sie von euch hören. Begebt euch jetzt mal in die Vorstellung, ihr wäret Tim Riegen. Ne? Der Erzi hat noch eine Kontingentstelle offen. Welchen Spielertyp für welche Position holt ihr? Benjo, für die kommende Saison, also nicht für die kommende, sondern für die laufende Saison.
Da ich ja der Fußball-Tim Riegen bin, ist das ganz einfach für mich. Ich würde sagen, also Goalie-Position brauchen wir nichts, weil du musst mit diesen drei Jungs, die können alle performen. Ja, dann ist es einfach so. Wenn sich jetzt einer verletzt oder ja, Worst Case eintritt, dann haben wir den Pärtuch. So, brauchen wir keinen. Stürmer funktionieren komplett, finde ich. Ich glaube, da haben wir kein Problem. Tore machen wir immer, auch wenn wir nicht immer fünf machen, aber nach vorne sind wir, glaube ich, immer gefährlich. Da kann, wie es der Pieter schön gesagt hat, es kann jeder Tore machen bei uns vorne. Also ich würde definitiv noch eine Absicherung in der Abwehr holen. Aber es muss dann schon einer sein, wo ich sage, okay, den wir vielleicht nicht so im Portfolio haben. Also wirklich so einen richtigen Stayer, so einen richtigen großen Defensiven hinten mit einem guten ersten Aufbaupass.
Matze?
Ja, bin ich bei Benji. Wobei das ein bisschen auch von der Marktlage abhängt, aber Präferenz 1 wäre ein guter Verteidiger, robust, also so ein Picard, wie Picard damals. Statur und trotzdem spielstark, gutes Skating, guter Aufbaupass. Lässt sich nicht gefühlt.
So ein Brocklehurst.
Oder Aaron Brocklehurst, genau.
Oh so ein Aaron.
Jetzt packen sie es wieder aus, ey.
Alter. Egal. Ja, genau. Also das wäre erste Präferenz, also Spielertyp Picard. Und wenn jetzt kein solcher Verteidiger, der uns weiterbringt, auf dem Markt wäre, ja, dann würde ich eventuell noch einen Torwart holen à la Helianko, wenn wir so eine Kragenweite bekämen. Aber ich weiß jetzt nicht, was diese Helianko-Verpflichtung letztes Jahr mit dem Team gemacht hat. Ob das wirklich ein positiver Effekt war oder eher ein negativer Effekt. Oder vielleicht neutral gesehen worden ist im Team. Ja. Ich könnte mir vorstellen.
Und sind wir doch mal ehrlich, Matze, sind wir doch mal ehrlich. Also der hat ein paar überragende Dinger gehabt. Aber er hat auch einen Haufen Eier gekriegt.
Schon, ja.
Oder? Wo ich sag so, okay, natürlich war der überragend. Da müssen wir nicht drüber reden. Natürlich war der jetzt halt überragendes DL-Niveau. Also vielleicht auch viel zu stark für die DL. Aber er hatte jetzt nicht so diese dauerhafte Performance, wo ich sag, der holt dir in fünf Spielen aber alles raus. Also er war auch nur ein Mensch. Sagen wir mal so.
Ja, erstens das, zweitens.
Geiler Keep. Aber deswegen frage ich mich, war diese Verpflichtung denn notwendig?
Ja, genau. Also
Gartag war auch fit zu dem Zeitpunkt.
Ja, mir geht es eher darum, dass das natürlich schon einen Effekt hat aufs Team. Und wenn du jetzt einen Torwart hast wie einen Broschu, der jetzt 26 Spiele am Stück oder so gemacht hat, keine Ahnung, oder 25 oder 20, egal, sehr viele auf jeden Fall. Und dann wird quasi am Ende der Saison so einem Spieler dann jemand vor die Nase gesetzt. Und das kriegt das Team dann auch mit. Dann weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das was Positives ist für dieses Teamgefüge. Ja.
Ja. Das stimmt.
Deswegen, ich würde tatsächlich auch eher den Verteidiger vorziehen.
Genau. Ich bin auch hin und her gerissen. Ja, Verteidiger würde uns vielleicht ganz gut tun, aber ich glaube, dass wir uns eher in den Sturm orientieren werden. Obwohl wir es eigentlich am wenigsten brauchen im Sturm, wie es der Benjo gesagt hat, da läuft die Maschinerie. Aber ich glaube, dass uns so ein Power Forward à la Meschinter, ne, ja, der sich, sag ich mal, vors Tor stellt, dort parkt und so den zweiten Schmelz macht, ne, auch ganz gut tun würde. Der einfach robust seine Defensivjob macht und, sag ich jetzt mal, in der Crunch-Time sich einfach mit aufs Eis stellt und was hier macht und den du halt nicht so leicht wegschubsen kannst. Das ist halt unsere quirligen Spieler, die wir halt einfach haben, mehr Platz haben. Wenn der auf dem Eis ist, dann ja, zieht der wie ein Magnet so die Spieler auf sich. Und ich glaube, so ein Typ Meschinter, glaube ich, könnte uns auch gut tun. Wobei ich aber auch eher dabei bin, wenn wir einen wirklich holen müssten, ne, sehe ich ihn auch eher in der Defensive, aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich sogar eher einen Stürmer kriegen. Oder sollte. Ich bin der Tim Regan in diesem Fall, ne? Ich würde jetzt vielleicht eher einen Stürmer holen. Und auch der Mannschaft vertrauen, die ich in der Defensive gerade habe. Wenn jetzt sich natürlich jetzt einer verletzen will und, sag ich mal, auch Richtung Playoffs bangt, ne, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Dann hole ich die Position, für, wo ich gerade halt den Bedarf habe, ne, wenn der Markt was hergibt. Aber das war jetzt ja einfach ohne irgendwelche was wäre wenn und so weiter. Aber wir haben jetzt zweimal Verteidiger, ich sag einmal Sturm. Ja, und schauen wir mal, wann Tim Regan nochmal tätig wird auf dem Trainermarkt, sage ich schon, auf dem Spielermarkt. Ob in der Olympiapause einer kommt, we will see.
Naja, es muss ja, wenn dann einer in der Olympiapause kommen, weil danach ist ja eh Transfer.
Ja, ich müsste ja genau. Nochmal lügen. Ich müsste nochmal lügen, wann da der Transferschluss ist. Ich glaube,
Ende Februar.
War es denn Mitte oder Ende Februar?
Müsste ich jetzt ich meine sogar Mitte, sorry. Ich meine sogar Mitte.
15. Februar war es, glaube ich, letztes Jahr. Aber jetzt mit Olympia weiß ich nicht, ob es sich irgendwie verschiebt. Nagelt es uns jetzt nicht fest. Ja. Nein, wir werden es erfahren. Naja, spätestens, wenn der ERC sagt, hey, es gibt einen neuen, der heißt, keine Ahnung. Yes.
Jeremy Bracco.
Ja, why not? Na. Gut, dann.
Haltet ihr es für denkbar, dass wir gar niemand mehr holen?
Glaube ich nicht.
Ja, es kostet ja auch wieder Geld, Markus. Wenn alle nach Olympiapause fit sind, ist ja, dann ist ja schwierig.
Ja, aber ich sag es mal so, wenn du deine 11. Kontingentstelle, die du ja sowieso mit einem X-Faktor in deinem Budget planst, auch wenn du es nicht anrührst, handelst du ja fast grob fahrlässig.
Und so viel werden die Jungs kosten für die paar Monate.
Eben, also wie gesagt, wir reden jetzt hier nicht von einem Spieler, der 300.000 für 4 Wochen kassiert. Überschaubar. Und wenn es einer ist, der sich freiwillig auf die Tribüne hockt, ne, nur dass wir da vielleicht in der Tiefe nochmal nachbesetzen können, wenn er so einen findet und der Mannschaft, die schon da ist, das Vertrauen schenkt, glaube ich, so einen Spieler wirst du nicht finden. Jeder will spielen, aber der muss halt einfach auch passen. Und ich glaube, da wird er vielleicht jetzt irgend so ein College-Spieler oder irgendwie so ein...
Ach, bitte nicht wieder.
Ja, nee, bei Keating hat man ja Glück. Ne? aber vielleicht auch irgendeiner aus der KL, der jetzt weiter hinten sind oder keine Ahnung.
Also ich glaube, wenn, dann kommt irgend schon so ein Gestandener, glaube ich, wenn, kommt dann irgendeiner. Wie du sagst, KHL irgendwo, der jetzt
vielleicht... Oder, keine Ahnung, schwedische zweite Liga, wo keiner auf dem Schirm hat. Ne? Ich habe keine Ahnung.
Lass uns überraschen.
Definitiv. Genau. Zwei kleine Punkte, die ich noch habe. Bis auf Ilpo Kauhanen, der den deutschen Eishockeybund als Goalie-Coach mit nach Milano zu den Olympischen Spielen begleitet, hatte jetzt hier keinen Olympioniken in diesem Jahr mit dabei. Leon Hüttl hat leider kein Ticket bekommen für den Zug nach Mailand. Bei Peter Spornberger hat es auch nicht gereicht für den italienischen Kader. Die haben gestern ihren Kader veröffentlicht. Ist es für euch überraschend, dass überhaupt kein Spieler vom ERC dabei ist für Olympia?
Ich war am Anfang etwas verärgert, dass das Hüttl nicht dabei ist. Aber mit ein bisschen zeitlichem Abstand muss ich tatsächlich auch sagen, dass er sich bis jetzt diese Saison jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, aufgedrängt hat, aus meiner Sicht.
Ja, und ich finde auch jetzt, weiß nicht, ich finde den defensiven Kader ist gar nicht so schlecht von den Deutschen. Also,
ja,
natürlich Moritz Müller und so, aber ich glaube, Moritz Müller ist, glaube ich, auch brutal wichtig, auch neben dem Eis und auch für die Kabine. Und so blind und so schlecht ist er auch nicht. Also ist auch ein ganz anderer Spieler wie der Hüttl in meinen Augen. Deswegen, und wenn du dann auch noch einen Kai Wissmann hast, der jetzt auch wieder fit ist, ja natürlich, wenn der Kai Wissmann fit ist, dann fährt er mit. Also deswegen.
Und ich glaube, der.
Also ich finde den Kader nicht so schlecht und die Abwehr auch gut.
Ja, also wo ich auch gesagt habe, bei Kai Wissmann, wir war halt die einzige Personalie, wo ich sage, okay, verstehe ich nicht ganz, weil der halt jetzt wirklich jetzt am Sonntag seinen ersten Einsatz nach seiner schweren Verletzung wieder gehabt hat. Harry Kreis hat gesagt, okay, ein paar Spiele bräuchte ich halt doch. Es ist halt jetzt wirklich kurz vor knapp wieder gut gegangen bei ihm. Klar, so ein 80% Wiesmann, den kannst du halt einfach aufgrund der Erfahrung durchaus auch bei den Olympischen Spielen gebrauchen. Wäre jetzt hier ein Spieler dabei, der mitfahrt und nicht mal eine Minute auf dem Eis gestanden ist, dann hätte ich es nicht verstanden. Ja, genauso, ob das jetzt ein...
Der hat doch 5 Spiele jetzt. Also.
Ja, ob das jetzt ein Leon Hüttl ist, also da bin ich auch also aufgedrängt. Klar, verstehe ich, dass er da vielleicht jetzt das verdauen muss, dass er dieses Mal nicht dabei ist, aber auch ein Leon Hüttl ist noch ein junger Spieler, der Olympia durchaus nochmal schaffen könnte. Da ist der Zug schon noch lange nicht abgefahren, aber für dieses Jahr hat es einfach andere Entscheidungen gegeben. Ne? Die Straubinger haben ja auch mit Marcel Brandt einen, der überhaupt nicht beachtet wird von Harry Kreis, schon beim Deutschlandcup nicht. Ne? Und dann hätte es mich auch verwundert, wenn er beim Deutschlandcup schon nicht dabei ist, dass ein Harry Kreis dann auch noch einen Marcel Brandt mit zu Olympia nimmt, wo man ja weiß, dass Kreis mit einem Brand nicht wirklich was anfangen kann. Das zum Thema Olympia, also wie gesagt, da wird es für ein ERC und ich glaube, es ist ganz gut, wenn keiner von den Jungs dabei ist, die sollen jetzt mal, keine Ahnung, 2 Wochen in den Urlaub fahren, Kopf frei bekommen, von den ganzen harten Wochen, die wir jetzt so hatten, und das waren wirklich intensive Wochen, und ich glaube, selbst ich als Fan bin ich jetzt auch ganz froh, dass da jetzt mal ein bisschen Pause ist.
Oh ja.
Ja, weil jeder zweite, dritte Tag irgendein Spiel geht auch auf die Konstanz als Fan. Ne? Glaube ich, tut auch mal so ein bisschen durchschnaufen ganz gut. Ne? Wahrscheinlich nach 2 Wochen sage ich, hey, warum ist jetzt schon immer noch Pause? Ne? Aber Olympische Spiele sind halt nur alle 4 Jahre, deswegen schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft da reißen kann. Ne? Vielleicht passiert ja zumindest, dass man sich fürs Viertelfinale qualifizieren kann. Na, schauen wir mal. Wird schwer, aber nichts ist unmöglich. Toyota. Ja. Gut. Der Last Point für heute war auch noch, ich möchte noch mal kurz über unsere U20 noch mal quatschen, die da momentan wirklich auch in der deutschen Nachwuchsliga für Furore sorgt. Jetzt aktuell in der Top Division auf Platz 1 steht. Zwar 2 Spiele mehr wie die Jungadler aus Mannheim mit 49 Punkten. Mannheim hat 45 Punkte, also dass der ERC da auch in die Playoffs einsteigen wird, ist, glaube ich, klar. Die Frage ist halt dann nur noch, gegen wen das dann in die Playoffs geht. Und da werde ich auch gespannt das Ganze verfolgen. Ich habe es leider noch nie wirklich zu einem DNL-Spiel geschafft, aus zeitlichen Gründen einfach. Aber die Jungs haben es verdient um jeden Zuschauer. Ne, die spielen ein Top-Eishockey. Und jetzt glaube ich, gegen wen haben sie jetzt gespielt? Lass mich nochmal lügen. Die haben jetzt ein Wochenende in Iserlohn verbracht, ne, die Armen. Und haben dort beide Spiele gewonnen. Ne, einmal mit 3-6 und 5-6. Und haben dort jetzt ihre Spitzenposition eingeheimst. und bei der U20. Ja, sind auch durchaus ein paar interessante Spieler dabei, die da vielleicht sogar den Sprung in den erweiterten Dunstkreis bei den Profis schaffen könnten in den nächsten Jahren. Wenn ich so Mats Gebhardt und so auf dem Radar habe, der ja noch 18 ist, also da haben wir noch ein bisschen. Aber vielleicht dann auch mal hin und wieder gerne mittrainiert. Aber auch weitere Kandidaten. Ja, also schaut's vorbei. Die nächsten Spiele von der U20 sind am kommenden Wochenende im Top-Duell gegen die Jungadler Mannheim, also am 24.01. in der Saturn-Arena gegen die Mannheimer und am Tag drauf um 10 Uhr in der Früh in der Halle 2 ebenfalls gegen die Jungadler Mannheim um 10 Uhr in der Früh. Ne, schaut's vorbei, ne, und dann drücken wir die Daumen, wenn es dann Richtung Playoffs geht.
Also man munkelt, dass da so eine ganz spezielle Teamchemie sich entwickelt hat. Und der Trainer soll wohl gesagt haben, dass er noch nie so einen talentierten U20-Kader gesehen hat. Also ich denke, dass man sich da ein bisschen was vorgenommen hat im weiteren Saisonverlauf. Ja, es ist wirklich auch für den Standort sehr gut, finde ich.
Ich muss kurz einhaken, wenn es also wichtig ist, jetzt da auch ein paar Jungs irgendwie dann irgendwie nach oben zu bringen, glaube ich jetzt. Halt, ja. Wenn du so einen guten Jahrgang hast jetzt da, boah, da musst du mindestens ein, zwei irgendwie da mal ranbringen, in meinen Augen. Hier, weil ich gerade so mit dabei bin, dieser Luca Francese.
Das ist ja, schafft also, Mannheim ja auch, schafft Mannheim dann ja auch regelmäßig nicht. ich finde ja, das genau. Immer ein bisschen kompliziert, diese.
Nee, du.
Benjo, du? Du okay. Warst gerade deshalb abgehakt, Benjo, deswegen.
Ich finde, dieser Sprung U20-Profi-Kader ist halt schon recht groß. Deswegen siehst du auch das Beispiel Mannheim, ja, die haben ja immer sehr gute U20-Mannschaften. Und da schaffen es auch nicht jedes Jahr Jungs aus der U20 in den Adlerkader. Also ja, wünschenswert wäre das, aber es ist nicht einfach.
Ja, bin ich absolut bei euch. Das war jetzt auch mein letzter Punkt. Ich glaube, Podcast Abstinenz haben wir gebraucht, aber wir wollen natürlich uns wieder auf die Stunde. Rodo, bitte verzeih uns, wir haben wieder überzogen. Nächstes Mal forcieren wir die Stunde wieder, aber wir hatten ein bisschen was zu besprechen. Ne? Und dann sage ich
jetzt
danke.
Wir können wieder YouTube live machen. Jetzt hat der Rodo ja einen riesen Fernseher.
Ja, genau. Mit seinem 100 Zoll YouTube Live beim nächsten Mal. Ne, in 4K. Genau. 8K. Benjo mit 8K verpixelt. Ne, wenn sein Internet nicht besser wird. Ne, Matze dann ganz scharf. Matze, auf alle Fälle dir gute Besserung. Wird nicht allzu sehr krank. Ne. Ja, schon. Bleib gesund. Benjo, ich wünsche dir was. Danke, dass du mal wieder da warst. War wieder schön mit dir.
Ja, bitte, sehr gerne.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, Servus, Pfirzeig und habe die Ehre.
Ciao. Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.